SWR 2 Leben.
Jupuk, möchtest du schaukeln?
Ja.
Richtig ganz hoch schaukeln?
Hallo.
Ganz langsam.
Es ist Samstag, 11 Uhr am Vormittag. Die Bäume auf dem Spielplatz am Louis-Marshall-Platz im Norden von Tel Aviv spenden angenehmen Schatten. Meine Tochter Lilly und ihre Freundin Ella haben die beiden Schaukeln heute für sich. Zwei Mädchen sitzen da nebeneinander. Die eine mit blonden, die andere mit dunkelbraunen Locken. Beide 3 Jahre alt. Beide sprechen Deutsch. Zumindest ein bisschen. Mitten in Israel.
Lilly, kommst du auch schaukeln?
Neben mir steht Ellas Vater Guy. Wir kennen uns mittlerweile seit 2 Jahren. Kennengelernt haben wir uns auf dem Spielplatz, weil Ella hörte, dass da eine andere Mama auch Deutsch mit ihrer Tochter sprach. So wie ihr Papa mit ihr. Guy spricht konsequent Deutsch mit seiner Tochter, auch wenn diese häufig auf Hebräisch antwortet. Er weiß, sie versteht alles.
Jupuk, du musst auf Deutsch sprechen mit Lilly und Sarah.
Während der Israeli Guy seiner Tochter deutsche Wörter beibringt, fühle ich mich als Deutsche immer noch etwas unwohl dabei, Deutsch zu sprechen. Hier in Israel, wo ich seit 2,5 Jahren lebe. Schließlich ist es nicht irgendeine Sprache in irgendeinem Land. Ich befinde mich im jüdischen Staat. Und Deutsch, so denke ich manchmal, ist auch bald 75 Jahre nach dem Ende des Holocausts immer noch die Sprache der Nazis, oder? Meine Tochter versteht das, vermutlich zum Glück, noch nicht. Wenn sie Aufmerksamkeit will, dann ruft sie einfach ganz laut.
Aber zu Hause. Ja, Lilly, bist du barfuß? Spürst du den Wind zwischen den Zehen?
Dass unsere Kinder hier miteinander spielen, ist keine Selbstverständlichkeit. Guy ist der Enkel von Holocaust-Überlebenden. Seine Großeltern waren beide in Theresienstadt. Der Großvater stammt aus Böhmen, dem heutigen Tschechien, die Großmutter aus Wien. Beide wuchsen mit Deutsch als Muttersprache auf, einer Sprache, die später zur Sprache der Nazis wurde. Jener Sprache, in der ihnen in Theresienstadt Befehle zugebrüllt oder in Bürokratendeutsch mitgeteilt wurde, sie müssten auf einen Transport. Gemeint war die Deportation, noch so ein beschönigendes Wort, ins Vernichtungslager Auschwitz. Eine Fahrt in den Tod. All das weiß Guy. Heute mit Mitte 30 spricht er mit seiner Großmutter häufig über diese Zeit. Aber er hat auch einen unbefangenen Umgang mit der deutschen Sprache mitbekommen. Guy ist als Kind in Deutschland aufgewachsen. Sein Vater arbeitet bis heute für eine israelische Firma in Frankfurt. Guy und seine Schwester sind in Frankfurt geboren, dort zum Kindergarten gegangen, schließlich in die Grundschule.
Wenn man so eine gespaltete Identität hat, ist man in Deutschland der Israeli und in Israel der Deutsche.
Als er 9 Jahre alt war, trennten sich die Eltern. Die Mutter ging mit ihm und seiner älteren Schwester zurück nach Israel. Die Schwester wollte nichts mehr von der deutschen Sprache wissen, erzählt Guy. Sie war froh, endlich nur noch in Israel zu sein und Hebräisch sprechen zu können. Er selbst aber las weiter deutsche Bücher und Comics, verteidigte sein bisheriges Leben auch in Israel.
Und auch als wir aufgewachsen sind und auf einmal in der Grundschule über den Zweiten Weltkrieg gesprochen wird und über Holocaust und man sieht Videos und Aufnahmen von Hitler und auf einmal, hey, das ist die Sprache, die du manchmal sprichst und dann auf einmal sind die Freunde bei dir und du guckst gerade RTL beim Mittagessen als 12-Jähriger und auf einmal so, also machen die Kinder sich lustig, oh, das ist wie diese Aufnahmen vom Holocaust und von Hitler und von SS und auf einmal machen sich damit lustig und ich habe mich nie geschämt, auf Deutsch zu sprechen. Ich habe mich nie geschämt zu sagen, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ja, ich spreche Deutsch, ja, ich lese irgendwie deutsche Comics und ja, ich schaue deutsche Zeichentrickfilme. Und ich habe mich nie geschämt dafür, aber schon musste mich irgendwie durchsetzen und finden in dieser Position.
Guy weiß, was es für Kinder heißen kann, in Israel Deutsch zu sprechen. Und doch hat er sich dafür entschieden, seinen Kindern diese Sprache mitzugeben.
Ken, Magal. Aber Ima spricht nicht so oft Deutsch, aber sie versteht Deutsch.
Figal, Elas Mutter, die in Israel geboren und aufgewachsen ist, war es am Anfang nicht einfach, sich vorzustellen, dass ihr Mann ausgerechnet Deutsch mit den Kindern sprechen würde. Am Anfang war es seltsam, denn in Israel ist dies die falsche Sprache, die verbotene Sprache. Es ist kompliziert. Seit wir Kinder sind, wurden wir dazu erzogen, diese Sprache zu hassen. Man hört Deutsch nur in Filmen über den Holocaust. Nur im Zusammenhang mit der Shoah haben wir Deutsch gehört. Inzwischen sei es für sie nicht mehr befremdend, Deutsch zu hören. Im Gegenteil, sagt Gal. Je mehr sie verstehe, desto mehr habe sie angefangen, die Sprache zu schätzen. Ja, vielleicht sogar zu lieben. Mit wenigen Ausnahmen.
Ich glaube, schnell, das ist das stärkste Wort, weil man das in den Filmen hört. Die ersten Male, die Guy dieses Wort zu Hause benutzte, war das wirklich schwierig für mich. Ich sagte ihm, nicht dieses Wort.
Es gibt mehrere Wörter, die offenbar jeder Israeli aus Filmen über den Holocaust kennt. Schnell, raus oder Achtung, so ergeben meine Umfragen, gehören dazu. Gebrüllt aus den Mündern von SS-Leuten, von Nazis und Aufsehern in Ghettos und Konzentrationslagern. Seit ich weiß, welche Reaktionen diese Worte bei vielen Israelis auslösen, merke ich erst, dass ich gar nicht so selten »Komm, schnell, wir müssen nach Hause« oder »Schnell, schnell, lauf, die Schaukel ist frei« zu meiner Tochter sage. Ich will von Guy wissen, wie er das auf dem Spielplatz, in der Öffentlichkeit macht. Darf ich quer über den Spielplatz auf Deutsch rufen?
Klar, versuche ich dann nicht rauszuschreien und ich sage dann nicht raus, sondern komm her und steig da ab oder steig da raus oder so. Das würde ich schon, aber ich würde mir keine Gedanken machen, jetzt irgendwie durch den Spielplatz oder hier im Park zur anderen Seite Ella was zuzuschreien. Aber ja, ich sage kaum Achtung, sondern ich sage Vorsicht. Also es gibt so Sachen, wenn ich sie auch manchmal, wenn ich es doch sage, auch zu Hause, habe ich ja manchmal so ein komisches Gefühl, so uff.
Guy kennt den Holocaust nicht nur aus Filmen oder aus dem Schulunterricht. Für ihn ist die Shoah Teil seiner Familiengeschichte.
Also ich kann mich so als Kind erinnern an so komische Erinnerungen, einmal bei denen irgendwie im Arbeitszimmer eine Schublade aufzumachen und so Judensterne zu sehen und damit rumzulaufen und fragen, hey, was ist denn das für ein Davidstern da? Und dann erst Jahre später zu verstehen, was ich da gesehen habe und die meinten nur, leg das zurück, mach die Schublade wieder zu und basta. Das ist auch natürlich, dass man mit kleinen Kindern nicht über sowas spricht. Kleinkinder, die gerade in Deutschland aufwachsen, die bei ihren Großeltern sind, die Holocaust-Survivor sind und auf einmal solche Sachen finden, also eine komplexe Situation.
Guten Morgen, wie geht es Ihnen?
Das Wasser ist heiß, darf ich Ihnen gleich?
Oder gerne einen Tee, ja, vielen Dank.
Seit einiger Zeit besuche ich Guys Großmutter. Er hat mich gebeten, dass wir ihren gemeinsamen Familiennamen in dieser Sendung nicht nennen. Deshalb nenne ich sie nur beim Vornamen. Eva.
Bitte. Ganz.
Eva hat einen Hefezopf gekauft. Wir essen ihn mit Butter und plaudern, bis wir schließlich beim Thema Deutsch landen.
Meine Mutter hat so ein richtiges, gutes, also so ein bisschen eleganteres Österreichisch gesprochen. Mein Vater weiß ich gar nicht mehr. Der ist ja nicht geboren in Wien, der ist geboren in Polen. Er ist als Kind nach Wien gekommen. Apropos, ich habe das Bild gefunden. Sie wollten wissen, ob er im Militär war.
Die 94-Jährige hat ein Fotoalbum für mich herausgesucht, mit Familienbildern.
Das ist über 100 Jahre alt.
Ja.
Das ist der Bruder meiner Mutter, das ist der Bruder, der gefallen ist im Krieg.
Sie reichen zurück bis zum Ersten Weltkrieg, in dem ihr Vater für Österreich-Ungarn kämpfte. Seite an Seite mit den Verbündeten des Deutschen Reiches.
Und mein Vater war dann verletzt. Und da war
die alte Dame blättert weiter. Schließlich tauchen Bilder von ihr als Kind auf.
Da war ich 5, das war ein rotes Kleid. Das erinnere ich mich noch irgendwie.
Ja. Da war die Welt noch in Ordnung. Ne?
Da war die Welt noch in Ordnung. Die war in Ordnung bis zu meinem 13. Lebensjahr.
Gleich neben dem Fotoalbum, vor uns auf dem Sofatisch, steht ein Schuhkarton. Ordentlich sind hier Dokumente abgelegt, teils in Folie, teils in Briefumschlägen. In einem Umschlag stecken jene Judensterne, von denen Guy mir erzählt hat. Gelbe Davidsterne aus Stoff, mit denen die Nazis Juden auf der Straße öffentlich schikanierten. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland im März 1938 mussten auch Juden in Wien sie tragen.
Das musste gefüttert werden und das musste angenäht werden, also nicht anstecken. Auf allem, was sie hatten, waren das drauf. Und im Lager musste man sogar im Pyjama das drauf haben. Es gab so viel schrecklichere Sachen, also das war schrecklich genug, aber man hat sich daran gewöhnt. Ein Mensch kann sich an so viele Sachen gewöhnen, das kann man sich nicht vorstellen.
Weil ihr Vater im Ersten Weltkrieg auf Seiten der deutsch-österreichischen Verbündeten gekämpft hat und als Kriegsverwundeter gilt, erhält die Familie erst im August 1942 den Bescheid, sich bei einer sogenannten Sammelstelle einzufinden. Zu diesem Zeitpunkt gibt es schon kaum mehr Juden in Wien. Mit Zügen werden Eva und ihre Eltern nach Theresienstadt gebracht, das Konzentrationslager, das den Nazis zu Propagandazwecken dient. Zweimal wird dem Roten Kreuz das KZ als jüdische Mustersiedlung, sogar mit Kulturangeboten, vorgeführt. In Wirklichkeit müssen die Menschen auch an diesem Ort unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Viele sterben an Erschöpfung, Hunger, Seuchen. Zudem ist Theresienstadt ein Durchgangslager. Von hier werden die Juden in die Vernichtungslager im besetzten Polen deportiert. Die Insassen von Theresienstadt leben in ständiger Angst.
Das war der letzte Transport, der von Theresienstadt nach Polen ging. Das war im Oktober 1944. Und da habe ich die Einberufung bekommen, dass ich gehen musste. Und meine Mutter nicht. Und dann bekam ich diesen Ding, dass ich ausgeschieden bin, dass ich nicht fahren muss. Weil ich habe gearbeitet in Glimmer. Das war so ein, das habe ich auch irgendwo. Moment. Das war zum Isolierzwecken für das Militär. Und das hat mich gerettet und hat, weil ich da gearbeitet habe, haben die mich aus dem Transport wieder rausgenommen. Das ist der Transportnummer, mit der ich nach Auschwitz gehen sollte.
Sie hatten schon die Nummer.
Ich hatte schon die Nummer.
Eva überlebt Theresienstadt. Ebenso wie ihre Jugendliebe Fritz, den sie im Lager kennengelernt hat und Jahre später in Israel wieder trifft. Die beiden heiraten, bekommen einen Sohn und sprechen mit ihm ihre eigene Muttersprache, Deutsch. Nach allem, was man ihnen angetan hat, ausgerechnet Deutsch. Doch was hätten sie auch sonst sprechen sollen? Wir konnten ja nichts anderes, sagt die alte Dame, während sie im Fotoalbum blättert.
Das ist der Raffi, also unser Sohn.
Guys Vater.
Das ist der Neugeborene.
Sohn Raphael wächst zweisprachig auf.
Und Sie haben ja nur Deutsch mit Ihrem Sohn gesprochen.
Zu Hause Deutsch, außerhalb der Familie Hebräisch. Beides spricht er fließend. Den Eltern aber fällt die neue Sprache schwer. Überhaupt ist das neue Leben in Israel anders, als sie es sich ausgemalt haben.
Das war ja alles sehr schön und gut, aber das war alles irgendwie provisorisch. Auch in der Sprache und alles kompliziert. Die israelischen Zustände, also, nein, es war nicht schlecht, aber es war schwer. Es war schwer. Also musste alles lernen. Also ich meine, ich war gerne in Israel, kann ich sagen, nicht, aber Die europäische Kultur fehlt, hat mir immer gefehlt, bis heute.
Erst in den letzten Jahren, so erzählt die alte Dame, habe sie richtig Hebräisch gelernt. Seit die meisten ihrer Freunde und Bekannten, mit denen sie immer Deutsch gesprochen habe, nicht mehr leben. Ich will mehr darüber erfahren, wie sich die deutschen Juden in den ersten Jahren in Israel gefühlt haben.
Hallo.
Hallo, Herr Zimmermann, hier ist Sarah Hofmann.
Ach, guten Tag. Okay, ich drücke die, einen Moment.
Danke.
Der Historiker Moshe Zimmermann begrüßt mich in seiner Wohnung im 10. Stock eines Hochhauses in einem Vorort von Tel Aviv. Er trägt ein blau-weißes Schweißband am Handgelenk. HSV steht darauf. Seit Jahren ist er Fan des Hamburger Fußballvereins. Und das kann, wenn es nach ihm geht, auch gerne jeder in Israel wissen. Sind deutsche Symbole in der israelischen Öffentlichkeit also kein Problem mehr?
Die Empfindlichkeit ist gesunken. Früher, als es noch viele gab, die selbst aus Europa kamen und mit der Sprache der Deutschen konfrontiert waren. Also da gab es eine größere Empfindlichkeit. Da reagierte man manchmal etwas aggressiv. Das war typisch in den 30er Jahren, in den 40er Jahren, wo man sogar verboten hat, Deutsch irgendwo im öffentlichen Raum zu benutzen.
Das war noch zu Zeiten der britischen Mandatsmacht in Palästina, mitten im Zweiten Weltkrieg. Nach der Staatsgründung Israels 1948 begann ein anderer Kampf gegen die deutsche Sprache, erklärt der Historiker. Es ging darum zu zeigen, dass man ein neues Land geschaffen hatte. Der neue Israeli sollte stark und wehrhaft sein. Nie wieder sollten Juden Opfer sein, wie in der Diaspora. Die Vergangenheit wollte man hinter sich lassen. Die Zukunft der Juden lebte in Israel und sprach Hebräisch. Zugleich aber wollte man teilhaben an allem, was in Europa passierte. Ein täglich gelebter Widerspruch, meint Moshe Zimmermann.
Nehmen wir die Zeit gegen Ende der 50er Jahre. Da kam zum ersten Mal nach Israel die österreichischen Filme, deutsche Sprache, Sissi und so weiter. Und die Begeisterung war groß. Und es schien so auszusehen, als wäre diese Barriere irgendwie überwunden. Und dann kam ein Jahr, zwei Jahre später der Eichmann-Prozess. Da verstärkte sich das Bewusstsein für das, was eigentlich die deutsche Sprache für uns bedeutet.
1961 steht Adolf Eichmann in Jerusalem vor Gericht. Über die Ermordung von Millionen von Menschen spricht der ehemalige SS-Sturmbannführer in bürokratischem Behördendeutsch. Fern jeglicher Emotionen.
Deutsch galt als die Sprache der Nazis und es hilft nicht sehr viel weiter, wenn man wie mein Vater, der eigentlich ein Literat war oder ein Literaturkenner war, wenn er sagte, okay, die Sprache von Goethe ist nicht die Sprache von Hitler oder Hitler kam nur hinzu. Eigentlich beziehen wir uns auf die Kultur bis zum Jahr 1933. Das hilft nicht. Und deswegen war dieser Zwiespalt immer da.
Auch der Historiker Moshe Zimmermann stammt aus einer Familie deutscher Einwanderer. Seine Eltern fliehen 1937 aus Hamburg nach Palästina. Mit den Kindern sprechen sie ausschließlich Hebräisch. Untereinander aber unterhalten sie sich weiterhin auf Deutsch. Beim ältesten Sohn Moshe weckt diese geheime Sprache die Neugier. Er beginnt an der Universität Deutsch zu studieren, wird zum Historiker für deutsch-jüdische Geschichte, schreibt bis heute etliche Bücher über die sogenannten Jekkes, die deutschsprachigen Juden in Israel.
Das Gefühl, wenn wir nach Deutschland kommen, treffen dort die Leute an, die unsere Mörder waren. Sogar ich, als ich in den 70er Jahren in Deutschland war. Also da wusste ich Bescheid. Die Leute, die mich begegnet haben, die, sagen wir mal, 20 Jahre älter waren als ich, die waren damals dabei. Also da fühlt man sich etwas unwohl oder sehr unwohl. Dieses Gefühl hat man heute nicht. Also die Leute, die damals bewusst dabei waren, die sind alle im Altersheim. Oder sind schon dement oder sind schon gestorben.
Ja, guten Tag. Wir beginnen jetzt mit dem Unterricht.
Abend. Und
Guten Abend, Simon, ja. Aber es ist ja noch so hell.
Ein Deutschkurs am Goethe-Institut in der Weizmannstraße im Zentrum von Tel Aviv. Die rund 15 Israelis, die an diesem Mittwochabend einen fortgeschrittenen Kurs besuchen, sind heute keine Ausnahme mehr. Im Gegensatz zu den 70er Jahren, als Moshe Zimmermann begann, Deutsch zu lernen. Heute liegt Deutsch im Trend. Allein am Goethe-Institut belegten im vergangenen Jahr 1300 Israelis Deutschkurse.
Ich heiße Eyal Geller, ich bin 58 Jahre alt. Für mich Deutsch ist keine fremde Sprache. Deutsch ist die Sprache von meiner Familie. Mein Vater ist in Deutschland geboren und 1935 migriert die Familie von Deutschland nach Palästina. Aber leider, mein Vater hat nie kein Deutsch mit mir gesprochen.
Sein Vater war gerade mal 7 Jahre alt, als die Eltern vor den Nationalsozialisten aus Deutschland flohen. Mit Eyal sprach der Vater ausschließlich Hebräisch. Die deutsche Sprache ging in dieser Familie in der zweiten Generation verloren.
Ich habe in Israel ausgewachsen und für mich die deutsche Sprache war Arbeit macht frei und Juden raus. Ich habe das gesehen im Holocaust-Film. Ich habe auch kennengelernt, Kaffee mit Kuchen, Schlafstunde, Kartoffelsalat und der Flughafen. Das war meine deutsche Wortschatz.
Und doch war da etwas, das ihn zur deutschen Sprache hinzog. Vor 3 Jahren entschied er sich dazu, einen Deutschkurs im Goethe-Institut zu belegen.
Ich glaube, die deutsche Sprache ist ein kleiner Teil von mir. Ich lebe in Israel. Ich habe eine israelische Mentalität. Aber ich habe auch ein bisschen deutsche DNA. Ich muss immer pünktlich sein. Immer habe ich einen Plan. Ich muss alles Dinge in Ordnung sein. Für mich in Israel ist zu schmutzig, zu lärm. Leute sind nicht so höflich. Und meine Familie bin in Israel mehr 80 Jahre.
Im vergangenen Jahr ist Eyals Vater gestorben. Er sei froh, sagt Eyal, dass sein Vater noch miterlebt habe, wie er, sein Sohn, anfing, Deutsch zu lernen. Eyal Geller hat einen deutschen Pass. Seit 15 Jahren besitzt er ihn. Auch das, so erzählt er, war mit ein Grund, Deutsch zu lernen. Vielleicht wolle er doch einmal in Deutschland leben, sagt er. Vielleicht schon bald, wenn er in Rente sei. Die kleine Ella wächst in Israel auf. Im Kindergarten spricht sie Hebräisch, lernt hebräische Lieder. Ihre Freunde und ihre Mutter sprechen Hebräisch mit ihr. Manchmal hat sie einfach keine Lust, Deutsch zu sprechen. Für ihren Vater Guy ist das in Ordnung. Er will keinen Druck aufbauen.
Ich sehe das einfach als Geschenk. Eine Sprache ist ein Geschenk, was dir keiner niemals wegnehmen kann, was dich immer weiterbringt im Leben, egal wo du bist, eine Riesenmöglichkeit. Und wenn ich das den Kindern so mitgeben kann, dann würde ich das gern versuchen.
Ob Deutsch, wenn Guys Tochter Ella und meine Tochter Lilly erwachsen sind, einmal eine Sprache sein wird wie jede andere? Ich weiß es nicht. Noch ist es zumindest eine besondere Sprache. Eine Sprache, auf die man mich auf der Straße anspricht.
Was singt ihr für deutsche Kinderlieder?
Wir kennen das Lied vom Krokodil im Nil. Das Krokodil.
Nicht selten erzählen mir dann fremde Menschen ihre halbe Lebensgeschichte. Von Großeltern oder Eltern, die einst aus Deutschland geflohen sind. Die Erinnerungen an die Vergangenheit sind noch wach.